Warum Zeitmanagement eigentlich total langweilig ist, denn der Tag hat 24 Stunden, daran wird niemand was ändern. Und warum es lohnt, darüber nachzudenken, wie du deine Zeit und deine Energie sinnvoll einsetzt, erfährst du hier und heute bei Herz-Hirn-Haltung.
Herz-Hirn-Haltung, der Podcast für Ärztinnen und Wissenschaftlerinnen, die mehr wollen, als nur zu funktionieren. Ich bin Neurologin Anne Brzezinski. Das Leben in Krankenversorgung und Forschung kenne ich wie meine Westentasche. In diesem Podcast bekommst du kluge Gedanken, mit denen du zur Gestalterin deiner Arbeitswelt wirst. Du willst ehrliche Einblicke und echte Lösungen? Dann bleib dran.
Ja, heute geht's um Zeitmanagement. Und was mich immer wieder überrascht ist, dass es im Mentoring-Programm bei Neurologinnen-Netzwerk tatsächlich der beliebteste Workshop. Und ich frage mich jedes Mal, ist das nicht total langweilig? Der Tag hat 24 Stunden. Was willst du daran managen? Eine Minute hat 60 Sekunden. Die gehen einfach um, die gehen vorbei. Und trotzdem gibt es immer wieder grandiose Aha-Momente in diesen Workshops. Jetzt muss man natürlich auch noch mal dazu sagen, dass in der Regel so ein Medizineralltag ja total durchgetaktet ist und ziemlich von außen bestimmt ist. Das kann auf der Station sein, auf einer Stroke-Unit, jetzt mal so als kleiner Feuerstuhl als Beispiel. Die Patienten kommen, die Strokes kommen, die Betten müssen freigeschaufelt werden. Da muss alles schnell gehen. Time is brain, das wissen wir Neurologinnen ja alle. Da ist einfach nicht viel zu machen. Da kommt der Input von außen, der muss bearbeitet werden. Da gibt es jetzt wirklich nicht so viel, was man da optimieren kann. Und das ist ja auch an anderen Stellen so. Die Praxissprechstunde ist voll, dann kommen noch andere Patienten rein, die brauchen noch ein Rezept. Also ihr kennt die Situation noch und nöcher. Da scheint auf den ersten Blick sehr wenig, was da machbar ist und was da noch überbleibt, um jetzt irgendwas anderes durchzukriegen. Das bringt mich zu meiner ersten Frage. Und meine erste Frage ist, wie erreiche ich denn überhaupt Dinge, die mir wichtig sind, wenn ich eigentlich gar keine Zeit habe? Das ist ja in den frühen Karrierephasen eigentlich immer der Fall. Wir sind dann Assistenten, haben Dienst ohne Ende, wollen irgendwie noch ein Forschungsprojekt durchziehen, wissen aber gar nicht, wann das zu tun ist. Oder wir haben kleine Kinder und wollen noch die Weiterbildung abschließen. Oder die Doktorarbeit ist irgendwie noch nicht abgeschlossen, liegt da jetzt seit 3 Jahren rum. Man will die noch fertig bekommen. Und man denkt sich immer, ja, das mache ich dann, wenn ich mal Zeit habe. Und irgendwie nagt dann doch das schlechte Gewissen und die Erkenntnis nach, ich sag mal, 2 Jahren, dass dieses, ja, wenn ich dann mal Zeit habe, irgendwie einfach nie eintritt. Es sind wahrscheinlich schon auch mal Urlaubstage eingesetzt worden, dann ist man in diesem Urlaub aber krank geworden und es ist nicht das passiert, was man sich vorgestellt hat. Oder man hat die Erholung einfach so dringend notwendig gehabt, dass einem wirklich sehr unattraktiv vorkam, diese Zeit dann am Schreibtisch zu verbringen. Und ja, da sind wir in der Misere. Ich halte gar nicht so viel davon, irgendwie sowas so sehr blockweise zu machen. Das kann funktionieren, wenn man dann wirklich sehr gut erholt ist und sich dann eine Woche nimmt, um irgendwie ein sehr definiertes Projekt abzuschließen. Das funktioniert meines Erachtens nach aber nur dann gut, wenn das schon sehr strukturierte Projekte sind, von denen man sehr genau weiß, was da drin passiert und was dafür notwendig ist. Denn ansonsten läuft man da große Gefahr, dass da doch irgendeine Unwägbarkeit passiert, dass da irgendein Aspekt, irgendein Element in dem Projekt nicht gut beachtet worden ist, wo man wieder auf andere dann angewiesen ist. Und denen muss man dann wieder Zeit geben und kommt dann nicht weiter. Und dann ist dieses Zeitfenster dann irgendwie verstrichen und man musste auf irgendeine Rückmeldung warten. Deswegen finde ich's viel besser, da in weitaus regelmäßigeren Schritten dran zu gehen. Im Sinne der Pomodoro-Technik. Die Pomodoro-Technik ist ja eine Technik, man nimmt sich einen Zeitraum und macht danach eine Pause und dann wiederholt man das. Das kann funktionieren. Sagen wir mal 15 Minuten, 20 Minuten, 25 Minuten, macht danach 5 Minuten Pause und eigentlich wiederholt man dann mehrere Pomodoros hintereinander und macht dann eine größere Pause. Das ist so die eigentliche Pomodoro-Technik. Die hilft einem, so ins Tun zu kommen und in den Flow zu kommen. Für Leute, die sehr gerne so richtig Deep Work machen, die sich gerne vertiefen, die vielleicht auch Erleben mit Hyperfokus haben, für die funktioniert das nicht so gut. Die werden dann davon rausgerissen von dieser Struktur. Für die anderen kann das aber ein guter Einstieg sein in eine Tätigkeit. Vor allen Dingen, wenn man die Tätigkeit gar nicht so gerne mag oder die vielleicht ein bisschen vermeiden möchte, dann ist die Pomodoro-Technik eine super Sache. Ich benutze das auch. Wenn ich irgendwas gar nicht mache, dann stelle ich mir einen Wecker auf 10 Minuten, prokrastiniere noch irgendwie 2, 3 und dann denke ich so, jetzt muss ich aber doch die Zeit nutzen und dann funktioniert das für mich auch. Deswegen sage ich, okay, lieber versuchen, regelhaft so kleine Zeitpunkte einzuschieben, um an meinem Projekt zu arbeiten und da eine winzig kleine, bewältigbare Aufgabe zu definieren, die man dann in 15 oder 20 oder 30 Minuten schaffen kann. Weil dann deckt man nämlich auch diese Punkte auf, wo man dann noch auf Rückmeldung von Kooperationspartnern wartet, wo man auf Rückmeldung von irgendwem angewiesen ist, wo man irgendeine Formalie noch klären muss, wo man wieder irgendwen anrufen muss, was man halt eben nicht alleine klären kann. Weil da muss man ja immer mal wieder 2 Wochen einplanen, um auf irgendwas zu warten. Und das ist dann total schade, wenn die Zeit sonst verstrichen ist. Das ist, wenn ich so gar keine Zeit habe, muss ich mir irgendeinen Zeitpunkt überlegen, wo ich denn ein Zeitfenster dafür habe und das sicherstellen. Das kann früh morgens sein, das kann spät abends sein, aber da muss ich unbedingt hin. Denn jetzt gucken wir uns noch 2 Dinge an. Das ist einmal das Parkinson'sche Gesetz. Jetzt bin ich ja Parkinson-Expertin und finde diesen Namen auch ganz witzig, aber das war irgendwie ein englischer Bürokrat, der irgendwie rausgefunden hat, dass sich eine Aufgabe mit der zur Verfügung stehenden Zeit ausdehnt. Wenn man sagt, ich habe hier eine halbe Stunde Zeit für dieses Problem, dann werde ich auch sehr wahrscheinlich eine halbe Stunde mit diesem Problem zubringen. Wenn ich sage, ich habe 10 Minuten für dieses Problem, dann werde ich auch in 10 Minuten irgendeine Lösung für dieses Problem finden. Also wir haben oftmals schon ein wenig Einfluss darauf, wie lange eine Aufgabe benötigen wird. Das ist natürlich in den Management-Etagen auch angekommen und vielfach wird da ja so verdichtet im Krankenhaus auch gearbeitet, dass auch da irgendwann der Optimierung da einfach eine Grenze gesetzt ist. Das will ich auch nicht wegdiskutieren, aber grundsätzlich darf man sich überlegen, wie viel Zeit darf diese Aufgabe jetzt hier von mir erfordern. Das wäre dann die 2. Sache, die ich da noch ansprechen muss, ist die Timeboxing-Methode. Also ich darf mir meine Tage oder meine Woche oder auch meinen Monat halt im Gesamten mal angucken und überlegen, okay, wann kann ich denn da irgendwelche produktiven Phasen und Zonen für mich definieren, wo ich Dinge tun kann, die mir wichtig sind. Und das heißt zum Beispiel E-Mails erst mittags checken, also halt da nochmal drüber zu gehen, wie ist denn mein Biorhythmus, wann kann ich gut arbeiten, wann funktioniere ich gut? Wann kann ich Dinge tun, die energetisch teuer sind, die Entscheidungen von mir verlangen? Wann kann ich irgendwie so dämliches Zeug abarbeiten, irgendwelche Tabellen, was auch immer? Also da nochmal drauf zu gucken, was kostet mich energetisch eine Aufgabe und wann ist ein Tageszeitpunkt, wo ich das irgendwie gut übereinkriege? Weil vielleicht ist irgendwie so ein bisschen E-Mails beantworten, irgendwelche Sachen machen, die nicht so viel Energie erfordern. Vielleicht auch eine beruhigende und angenehme Tätigkeit so nach der Mittagszeit. Was immer sehr, sehr auf Resonanz stößt, ist tatsächlich die Eisenhower-Matrix. Die Eisenhower-Matrix ist ja eine ganz einfache 4-Felder-Tafel am Ende, die ja gar nicht so besonders ist. Da geht's drum, dass wir einmal die Achse haben, auf der die Wichtigkeit notiert wird, also von nicht so wichtig zu sehr wichtig, und die andere Achse, wo die Dringlichkeit notiert wird, also von nicht so dringlich und von dringlich. Daraus ergeben sich dann 4 Felder. Die sehr wichtigen, sehr dringlichen Dinge, die sollten natürlich sofort gemacht werden. Das ist natürlich klar. Dann haben wir die nicht so wichtigen, aber anscheinend sehr, sehr dringenden Dinge. Da muss ich mir ganz genau überlegen, was ich mit denen mache. Die kann ich eventuell delegieren oder eben abwehren. Auf jeden Fall sollte ich da einen Umgang mitfinden, was mit diesen Dingen passiert. Das sind zum Beispiel E-Mails, die immer wieder reinpoppen. Die müssen unbedingt weg. Und dann gibt es aber dieses Feld, und das ist die nicht wichtigen, nicht dringenden Dinge, die sollte ich am besten gar nicht machen. Also bei mir ist das jetzt so Spam löschen. Ne? Also am besten sollte ich mich einfach ablehnen von diesen ganzen Newslettern, die ich irgendwann mal abonniert habe. Also so als Beispiel. Der relevanteste Teil ist aber dieser nicht dringende, aber sehr wichtige Part. Das ist immer das, was unsere Karriere angeht. Denn hier denken wir so, ja, aber diesen Abschluss oder auch dieses Projekt oder das, was ich halt gerade gesagt habe, diese ganzen schönen Dinge, die halt scheinbar in der Rush-Hour des Lebens unterzugehen drohen, eben die eigenen Abschlüsse, das eigene Fortkommen, vielleicht auch die eigene Geldanlage, die ist ja wichtig, aber irgendwie nicht dringlich, weil ich kann sie ja morgen oder nächstes Jahr oder wenn ich dann mal groß bin, irgendwie angehen. Und die muss man planen und dringlich machen. Das ist was, das habe ich bei der Anatomie der Zeit von Alexander von Garnim verstanden. Der plant das, der sagt das so schön, man muss die wichtigen Dinge dringlich machen, damit sie passieren. Also setz dir ein Zeitfenster, mach dir einen Plan, überleg dir, bis wann du das geschafft haben willst. Auch hier ist immer wieder der Blick auf die eigene Energie total notwendig. Denn ich sag jetzt mal so, wenn man gerade ein Haus gekauft hat oder in der Familie was los ist, ein Angehöriger erkrankt ist, Bauarbeiten anstehen, gerade ein Kind geboren wurde, man schwanger ist, whatever, dann ist es vielleicht einfach gerade nicht das dringlichste Projekt auf der Agenda, aber vielleicht sollte es dann das nächste größere Projekt werden, wenn es einem wirklich wichtig ist. Also es ist notwendig, dass man dafür gewisse Ressourcen hat. Ich habe das immer so, was ist denn mein Prio 1 Projekt? Und für das lasse ich eine Zeit lang anderes sausen. Und wenn da aber dann ein Meilenstein erreicht ist, kommt wieder ein anderes Projekt auf Prio 1. Das kann dann privater Natur sein oder halt auch beruflicher Natur oder was auch immer. Was ich jetzt nochmal ganz spannend finde, ist so diese agilen Management-Methoden. Ne? Also Agilität im Krankenhaus, oh Gott, also geh mir weg, New Work, Agilität, Scrum. Was ist das? Das sind ja böhmische Dörfer, das interessiert irgendwie gar nicht. Aber trotzdem ist es ja total spannend, sich mal anzugucken, wie funktioniert jetzt so eine agile Organisation. Bei denen ist, da kommt dann noch das Wort Scrum. Scrum heißt Gedränge. Also es sind irgendwie viele Aufgaben, die darum rangeln, irgendwie getan zu werden. Und das eignet sich besonders dann, wenn Planungen notwendig sind in Bereichen, wo Ergebnisse nicht sicher vorhergesagt werden können. Und man baut sich da quasi so ein Backlog. Das ist im Prinzip so ein Kanban-Board. Man hat da also ein Board, da sind verschiedene Bereiche. Da ist der Bereich To-Do, da sammeln sich alle Aufgaben. Dann ist ein Bereich in Progress, also was passiert halt gerade, was wartet hier gerade auf Rückmeldung und auch was ist bereits getan. An diesem Kanban-Board orientieren sich dann einzelne Aufgaben oder da werden einzelne Aufgaben gesammelt, und die verschiedene Kriterien erfüllen müssen, nämlich invest heißt das. Also die müssen independent sein, negotiable, valuable, estimable, small and testable. Wenn die diese Kriterien erfüllen, dann kommen die in diese To-Do-Liste rein. Und jetzt so eine kleine Aufgabe jetzt in einem Wissenschaftler-Dasein könnte sein, die Caption von einer Figur zu schreiben. Ne? Das wäre jetzt so eine ganz kleine Aufgabe. Und aus diesen kleinen Mini-Aufgaben, die man sich dann holt, baut man sich einen Sprint. Ein Sprint, der kann jetzt zum Beispiel mal 4 Wochen dauern. Und der fängt halt an mit einem Ziel, dass irgendetwas verbessert werden muss. Also ein Paper muss geschrieben werden. Ja, das wäre jetzt so ein Product Increment, was man da machen könnte. Und dann geht man in die Planung, was, warum und wie. Und versucht in diesen 4 Wochen das Ding durchzukriegen. Wenn man dann die 4 Wochen um hat, dann kommt aber ein Review. Was hat man geschafft? Was hat man gut gemacht? Was hat gut geklappt? Das ist halt nochmal so dieser Review auf das Ganze, damit man halt eine Chance hat, es beim nächsten Mal besser zu machen. Und man hat vor allen Dingen feste Zeiträume, konkrete Ziele, diesen Fokus im Sprint, dass halt auch das gerade das Prio 1 Projekt ist und man hat als so ein automatisiertes Assess und Adjust nochmal mit drin, wo man dann auch schaut, hey, war das hilfreich? Hat das gut geholfen? Ich finde das total spannend, finde das ganz gut, tatsächlich auf die Wissenschaft anzuwenden, wenn man jetzt in so eher freier getakteten Zeiträumen halt arbeitet, weil man sich absprechen kann, es ist klar jetzt für ein Team, was ist gerade das Ziel für die nächsten 4 Wochen. Das kann ja eine Datenerhebung sein, das kann halt ein Schreibzyklus sein, das kann halt sein, dass halt ein Antrag das Wichtigste ist. Natürlich kommen da noch immer andere Aufgaben mit dazu, aber wenn man die dann gut getimeboxed hat, sollte das eigentlich gut funktionieren. Ich finde es auch noch immer ganz spannend, sich nochmal so Produktivitätstechniken anzugucken. Da gibt es die Methode Get Things Done, die sagt, alles aufschreiben, dann priorisieren und dann Focus Time drauf machen. Oder die Golden Hour, die sagt, komm, der Morgen ist deiner, eine Stunde, mach was Bewegung, mach was Weiterbildung, mach was Organisatorisches. Oder die Methode Eat the Frog First, also die größte und nervigste Aufgabe des Tages als allererstes machen, wenn so diese Superpower der Entscheidungskraft quasi noch da ist und man da noch saftig ist, seine Entscheidung zu treffen. Das sind so die Erkenntnisse. Ich bin gespannt, was du aus dieser Folge rausnimmst, ob du das alles zum ersten Mal hörst, mit welchen Produktivitätstechniken dich du schon auseinandergesetzt hast, was deine ganz persönlichen Produktivitätshacks sind. Meins ist ein ziemlich wilder und wechselnder Mix von allem. Zum Beispiel habe ich gar nicht so gerne eine To-Do-Liste, sondern ich nehme mir 3 Dinge für einen Tag vor und freue mich, wenn ich die geschafft habe. Das geht auch vorwärts, langsam, aber saved mir gut die Energie und hält mich vor erdrückender Lähmung und ich muss irgendwie ab. Das ist so das, was ich ganz gerne mache. Und gleichzeitig gucke ich immer sehr stark darauf, wie viel Energie kostet mich eine Aufgabe und ist die Aufgabe es wert, getan zu werden in dem Energielevel, die ich bin, oder gibt es einen günstigen Zeitpunkt, wo mich diese Aufgabe weniger kosten wird? Das ist so, wie ich auf Projekte blicke. Ja, lass mich wissen, was du denkst und wie du deine Zeit managst, wie du deine Projekte, die nicht dringend, aber sehr wichtig sind, getan bekommen. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei allem, was du anfasst.